Also es ist eine schwierige Situation für Donald Trump, aber es ist schon klar, wir reden jetzt nicht über heute und morgen. Wir reden wahrscheinlich auch nicht nur über diese Woche, sondern wahrscheinlich über die nächsten Wochen. Denn wenn er ohne Anzeichen eines Regimezerfalls aufhört, dann steht er nicht als Sieger da. Donald Trump mag zu gewinnen und nicht zu verlieren. Also es ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, dass natürlich Ali Khamenei die mächtigste Person im Iran ist. Aber das Regime steht und fällt nicht mit Ali Khamenei. Er ist nicht wie Assad in Syrien oder Mubarak in Ägypten. Deshalb Zerrüttung heißt nicht, eine Person wie in Venezuela festzunehmen, sondern es muss eine ganze Reihe von Machthabern der verschiedenen Machtzentren ausgeschaltet werden, damit überhaupt ein Effekt erzielt werden kann. Und das ist sehr kompliziert.
Es ist ein Krieg, den die Mehrheit der Amerikaner nicht will. Es ist ein Krieg, aber den er forciert. Also geht er mit dieser Operation sein bisher größtes Risiko ein?
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America First, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Und wie versprochen melde ich mich im Falle von Breaking News mit einer Spezialfolge. Kurze Erklärung, ich bin gerade unterwegs, genauer gesagt am Flughafen. Aber wir müssen eben bei so einer Nachrichtenlage reden. Einordnen, was da gerade im Nahen Osten passiert. Über die Operation Epic Fury, die Operation Gewaltige epische Wut. So bezeichnet das amerikanische Verteidigungsministerium den Angriff. Den der USA und Israel auf den Iran. Es sind massive Schläge. Los ging es gegen 7.15 Uhr heute früh. Zumindest haben uns zu diesem Zeitpunkt die ersten Eilmeldungen erreicht. Und Videos mit Rauchwolken. Seitdem überschlagen sich die Ereignisse. Was verspricht sich Donald Trump von all dem? Und wie erfolgsversprechend ist das Vorhaben? Heftige Gegenangriffe kommen nämlich bereits aus Teheran. Über all das möchte ich mit dem Nahostexperten Hans-Jakob Schindler sprechen, der in den USA lebt und damit die verschiedenen Akteure bestens kennt. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Hallo nach New York. Willkommen bei The Wild House.
Hallo nach Berlin.
Und weil eben so viel passiert, an dieser Stelle der Hinweis, es ist Samstag, 17.30 Uhr deutscher Zeit. Herr Schindler, die USA setzen Marschflugkörper, Raketen und Kampfjets gegen den Iran ein. Unter anderem auch Jets von Flugzeugträgern, die sich in der Region befinden. Die große Frage also, welches Ausmaß hat das alles, diese Militäroperation? Ist das schon absehbar?
Also es ist jetzt schon klar, dass zwei Dinge unterschiedlich sind zu dem 12-Tage-Krieg, den Israel und dann im Ende auch die USA gegen den Iran im letzten Jahr geführt haben. Das erste ist, wir haben eine sehr viel breitere, viel größere Anzahl an Zielen, die hier im Iran angegriffen werden, also praktisch vom Norden bis ganz im Süden des Landes. Es geht hier nicht primär um die Nuklearanlagen, die sind auch angegriffen worden, aber sehr viel mehr Militäranlagen und sehr gezielt auch in Teheran Regimeführer, also das Haus des religiösen Führers Ali Khamenei wurde angegriffen, das Umfeld des ehemaligen Präsidenten Ahmadinejad. Es ist unklar, was ist mit dem Chef des obersten nationalen Sicherheitsrates Ali Shamkhani passiert. Herr Jay, der Chef der Justiz, ist abgängig. Also es geht hier wirklich darum, eine über die Zeitschiene durch Luftschläge herbeigeführte Zerrüttung innerhalb des Machtapparates des Regimes herbeizuführen, in der Hoffnung, und das ist zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nur eine Hoffnung, und man kann da sehr skeptisch sein, ob es letztendlich funktioniert, dass sich Teile des Regimes dann auf die Seite der Opposition schlagen. In seiner 8-minütigen ersten Ansage hat Donald Trump schon sehr klar gemacht am Ende, worum es geht. Er hat das iranische Volk aufgerufen, wenn die Militärschläge vorbei sind, das Heft in die eigene Hand zu nehmen und das Regime zu verändern.
Also US-Präsident macht klar, es geht ihm um den Sturz des Mullah-Regimes. Wie weit würden die USA denn Ihrer Meinung nach dafür gehen?
Mit der Aussage, dass es hier um einen Regimewechsel geht, hat sich Donald Trump etwas schon auch in eine Ecke manövriert. Denn wenn er jetzt aufhört, bevor es tatsächlich nachweisliche Zerrüttungen innerhalb des Regimes geht, wird er sehr schwierig verkaufen können, dass er gewonnen hat. Und Donald Trump mag zu gewinnen und nicht zu verlieren.
Aber was verspricht er sich denn dann davon?
Also zunächst einmal, es war ja eine relativ klare Sache, die auf dem Tisch lag. Die Amerikaner, Donald Trump und seine Administration, haben dem Iran angeboten, dass sie nochmal bereit sind, einen Vertrag mit diesem Regime, das Zehntausende seiner eigenen Mitbürger im Dezember und Januar auf den Straßen ermordet hat. Zehntausende sitzen noch im Gefängnis und jeden Abend in den letzten Wochen gab es erzwungene Geständnisse von Demonstranten, die dann auch zum Tode verurteilt worden sind, dass er mit diesem Regime bereit ist, einen Vertrag zu machen, wenn über drei Dinge geredet wird. Das Nuklearprogramm, das Raketenprogramm und die Beziehung des Iran zu diesen regionalen Terrorgruppen, also Hamas, Hezbollah, Houthis und die irakischen schiitischen Milizen. Und es war klar diese Woche, als in Genf die Iraner ihr Angebot übergeben haben, dass es eigentlich nur ums Nuklearprogramm geht, eine zeitweise Aussetzung der Anreicherung angeboten wurde und als Gegenleistung dann für die Amerikaner angeboten wurde, im Öl-, Gas- und Telekommunikationssektor im Land aktiv zu werden. Also man hat versucht, hier einen Teilvertrag durch wirtschaftliche Vorteile zu erkaufen, und das hat nicht funktioniert. Was eben jetzt der Fall ist, ist, dass die Israelis und die Amerikaner letztendlich die Reißleine ziehen und sagen, das Regime muss sich ändern, das ist die einzige Garantie, dass es niemals eine Atomwaffe anstreben wird.
Ja, man habe ja auch versucht zu verhandeln, einen Deal zu machen mit Teheran. Das habe aber nicht funktioniert, das hat Donald Trump auch gesagt. Und er hat dann eben auch die Iraner in seiner Videoansprache direkt angesprochen. Das sei jetzt die Stunde der Wahrheit. Bei einem Regime-Change dürfte es aber erstmal chaotisch werden, oder? Gibt es denn im Weißen Haus Pläne, wie man eine neue Regierung, also die Bevölkerung, dann unterstützen würde in so einem Fall?
Also es ist ganz klar, dass Details für einen Plan B schlicht und ergreifend im Moment fehlen. Es sind sehr generelle Aussagen, die Iraner sollen ihre Institutionen übernehmen, wenn die Amerikaner mit den Militärschlägen fertig sind. Aber es ist klar, die Opposition ist nicht bewaffnet. Das Regime ist bewaffnet. Und es hat in den letzten zwei Monaten sehr gezeigt, dass es praktisch in unbegrenzter Höhe bereit ist, seine eigene Bevölkerung zu töten und an der Macht zu bleiben. Also die einzige Hoffnung, die jetzt offensichtlich hier gehegt wird von israelischer und amerikanischer Seite, ist, dass sich Teile des Regimes schlicht und ergreifend auf die Seite der Opposition schlagen. In seiner 8-Minuten-Rede hatte Donald Trump auch angeboten, obwohl unklar ist, wie das überhaupt funktionieren soll, dass wenn die Armee und die Revolutionswächter und die Polizei ihre Waffen niederlegen, sie Amnestie bekommen würden. Von wem bleibt unklar. Also es ist schlicht und ergreifend kein ausgearbeiteter Plan für einen Regimewechsel im Iran vorhanden. Der Kronprinz des Iran, der im Exil lebt, Reza Pahlavi, hat dann nochmal in einer kurzen Videoansprache, die aber schon dann erst rauskam, als das Internet im Iran wieder abgedreht war, gesagt, zum Militär, also nicht zu den Revolutionswächtern, ihr seid eingeschworen auf die Verteidigung des Landes, nicht des Regimes, schlagt euch auf die Seite der Opposition. Ob das funktioniert, bleibt abzuwarten.
Aber in jedem Fall wird es chaotisch werden. Das ist zumindest, oder das zeigt zumindest die Vergangenheit in anderen Fällen. Es heißt, die Residenz von Irans oberstem Führer Khamenei sei vollkommen zerstört. Ob er dabei ums Leben kam oder nicht, das ist noch nicht ganz klar. Aber wenn ja, was würde das denn in diesem Zusammenhang bedeuten?
Also es ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, dass natürlich Ali Khamenei die mächtigste Person im Iran ist. Aber das Regime steht und fällt nicht mit Ali Khamenei. Er ist nicht wie Assad in Syrien oder Mubarak in Ägypten. Als Mubarak Kairo verlassen hat und als Assad Damaskus verlassen hat, sind diese beiden Regime de facto zu Ende gewesen. Sollte Ali Khamenei umkommen, das Land verlassen, verhaftet werden, das Regime funktioniert auf Nachhaltigkeit. Denn es ist eine oligarchische Struktur, in der mehrere Machtzentren miteinander und nebeneinander agieren. Die Revolutionswächter sind eine, der klerikale Apparat ist dann das nächste Zentrum, dann die ganze Wirtschaftsbosse aus dem Basar sind ein drittes, die religiösen Stiftungen sind ein Machtzentrum und der religiöse Führer koordiniert diese Machtzentren untereinander. Das heißt aber auch, das Regime funktioniert, wenn er weg ist, oder wenn es einen anderen religiösen Führer gibt. Also insofern, das Regime, weil es wusste, wie zentralistisch das Schah-Regime angelegt war vor der Revolution und dass mit dem Verlassen des Schahs das Regime zu Ende war, hat von Anfang an in dieser Struktur sich auf Nachhaltigkeit angelegt. Es läuft nicht alles auf eine Person zu. Deshalb Zerrüttung heißt nicht eine Person wie in Venezuela festzunehmen, sondern es muss eine ganze Reihe von Machthabern der verschiedenen Machtzentren ausgeschaltet werden, damit überhaupt ein Effekt erzielt werden kann. Und das ist sehr kompliziert und wird auch natürlich über die Zeitschiene komplizierter, weil alle Machthaber natürlich jetzt wissen, dass sie zum Ziel werden und ihre Standorte verändern.
Und das könnte auch alles deutlich länger dauern. Wir erinnern uns, es gab ja schon einmal einen Angriff, und zwar im Juni im vergangenen Jahr. Ein wichtiger Unterschied: damals hat Trump seine Erklärung kurz nach dem Militärschlag veröffentlicht, um einen Erfolg und das Ende des Angriffs quasi zu vermelden. Jetzt spricht Trump während des laufenden Angriffs, wir haben es angesprochen, lässt ein mögliches Ende unerwähnt und sagt sogar offen, dass Amerikaner in diesem Einsatz sterben könnten. Das heißt, hier bereitet Trump die amerikanische Öffentlichkeit schon darauf vor, dass das keine kurze, für die USA schmerzlose Operation sein wird, oder? Sondern dass eben auch Amerika einen hohen Preis bezahlen könnte.
Ja, also Trump hat natürlich das Problem, dass er seiner MAGA-Bewegung versprochen hat, nie wieder Stupid Forever Wars im Nahen Osten anzufangen. Und so ein Ansinnen wie ein Regime-Change im Iran durch militärische Eingriffe ohne Boots on the ground, ob das jetzt eigene amerikanische Kräfte sind oder eine bewaffnete Opposition im Land, das hat alle Anzeichen eines potenziellen Stupid Forever Wars. Also muss er hier versuchen, die Sache so zu verkaufen, dass er sagt, wir machen die Militärschläge, aber dann der eigentliche Regimewechsel, das, was wirklich dann auch komplex werden wird, das macht dann die iranische Bevölkerung. Also es ist eine schwierige Situation für Donald Trump, aber es ist schon klar, wir reden jetzt nicht über heute und morgen. Wir reden wahrscheinlich auch nicht nur über diese Woche, sondern wahrscheinlich über die nächsten Wochen. Denn wenn er ohne Anzeichen eines Regimezerfalls aufhört, dann steht er nicht als Sieger da.
Ja, war das vielleicht in der Rede aber auch so ein Signal, schaut her, wir stolpern nicht in einen Krieg rein, sondern wir sind uns der Folgen bewusst, weil klar ist, wir haben es angesprochen, es ist ein Krieg, den die Mehrheit der Amerikaner nicht will. Es ist ein Krieg, aber den er forciert. Also geht er mit dieser Operation sein bisher größtes Risiko ein?
Absolut. Also, wenn es gelingt, ist er der amerikanische Präsident, der das islamische Regime im Iran beendet hat. Ein wirklicher Gegner der USA und wie er auch nochmal in dieser 8-Minuten-Rede am Anfang wiederholt hat, eine wirklich sehr blutige Geschichte mit der Entführung oder Besetzung der US-Botschaft und der Geiselhaft für 444 Tage, angefangen über Terroranschläge in Libanon, die ganze Anschläge gegen US-Soldaten im Irak nach 2003. Also ist wirklich hier ein ernsthafter Gegner, der versucht wird auszuschalten, der auch dafür verantwortlich ist, dass eine ganze Reihe von Terrorgruppen in der Region und in Deutschland operieren. Also wir hatten ja auch in der Vergangenheit, ich erinnere an den Mykonos-Anschlag, an tatsächlichen Terrorattacke der Hisbollah in Berlin. Und in den letzten 2 Jahren sind wir knapp davon vorbeigekommen, ein anderer Proxy, die Hamas, die Dezember 23 und November 25 zweimal ernsthaft versucht hat, wieder einen Anschlag in Deutschland zu machen. Also das ist schon auch ein gewichtiger Terrorunterstützerstaat. Wenn ihm das gelingt, geht er in die Geschichte ein. Aber es kann auch misslingen. Und dann wird es immer als schwarzen Mark auf seinem Revier bleiben.
Eigentlich hätte er doch für all das auch die Zustimmung des Kongresses einholen müssen, oder?
Also hier wird es dann rechtlich sehr kompliziert. Nach 2001 gab es eine Regelung, die dem amerikanischen Präsidenten erlaubt, limitierte Militäroperationen zur Verteidigung der USA durchzuführen, ohne den Kongress vorher zu informieren. Deshalb hat er auch in seiner Ansprache das Wort Krieg nicht erwähnt, sondern von Angriffen gesprochen. Denn Krieg kann tatsächlich nur der Kongress erklären. Was er in der Manier der zweiten Trump-Administration recht typisch gemacht hat, ist, den Kongress vorher nicht zu informieren. Das ist tatsächlich eine Verpflichtung, die er auch hat, wenn es um begrenzte Militärschläge geht. Er muss zwar nicht das Okay einholen des Kongresses, aber er muss den Kongress so schnell wie möglich vorab informieren, insbesondere the Gang of Eight, also die Führer des Hauses, also des Parlaments und des Senates, in einer geheimen Sitzung informieren, bevor er loslegt. Und man hat das getan, nachdem man losgelegt hat und auch offensichtlich nicht alle erreicht. Aber das ist die zweite Trump-Administration, die den Kongress praktisch nur noch als Hilfsmittel sieht und nicht als Co-Equal Power im System.
Und was passiert da jetzt gerade hinter den Kulissen? Also einmal im Pentagon, aber auch in Mar-a-Lago, wo Donald Trump ja aktuell ist?
Also man sieht es jetzt gerade am News-Cycle. Es war eine unglaubliche Welle von Neuigkeiten, die am Morgen kamen. Also diese Angriffswellen, die durch den Iran gerollt sind. Dann kam die Reaktion der Iraner. Die Iraner schießen offensichtlich noch relativ regelmäßig oder versuchen zu schießen auf US-Basen in der Golfregion. Bei den Amerikanern und Israelis scheint jetzt eine kleine Pause eingetreten zu sein, indem man die Ziele nochmal evaluiert. Was hat man getroffen? Hat es geklappt? Wen hat man geschafft auszuschalten? Wen hat man verpasst? Was muss jetzt als nächstes dran kommen? Also es wird sicherlich noch einiges an Koordinierung geben. Netanyahu und Trump haben auch nochmal direkt telefoniert von einer guten Stunde. Also es geht jetzt schlicht und ergreifend im Programm weiter. Man arbeitet die Ziele zunächst mal ab, aber nach jeder Runde wird es natürlich ein Battle Damage Assessment geben müssen, um zu sagen, wir müssen das Ziel nochmal angreifen oder wir können uns das nächste Ziel vornehmen.
Und wer sitzt da alles mit am Tisch?
Also normalerweise, aber nichts ist wirklich in der Trump-Administration normal, sind das die Militärspitzen und dann natürlich die maßgeblichen Köpfe der Regierung, Verteidigungsminister, Außenminister und der nationale Sicherheitsberater, der ja im Moment noch in Personaleinheit von Marco Rubio gestellt wird. Die beraten darüber oder kriegen dann Briefungen vom Militär, was passiert ist. Und wenn notwendig, treffen weitere Entscheidungen.
Und wie müssen wir uns das alles vorstellen? Also Donald Trump gibt sein Go, den Befehl für den Angriff. Und wie lange dauert es dann, bis die ersten Raketen fliegen, bis es eine erste militärische Aktion gibt?
Das geht dann in dem Fall relativ schnell, weil das US-Militär Optionen vorliegt, die vollkommen ausgearbeitet sind. Also Szenario A, B oder C, wahrscheinlich 3, 4. Wo man sagt, okay, wir können dies und dies tun und das würde das benötigen. Mit einem Risk Assessment, was möglicherweise passieren kann. Also in diesem Fall Angriffe natürlich auf Israel und US-Basen. Es war klar, man hat das seit Wochen vorbereitet. Man hat ja auch gesehen, wie die Militärpräsenz der Amerikaner sich nicht nur auf dem Meer, also erst ein, dann zwei Flugzeugträger, sondern auch auf Land, also sehr viel mehr Luftabwehrsysteme, Tankflugzeuge, Transportflugzeuge, Kampfflugzeuge, die in dem gesamten Nahen Osten verteilt worden sind, aufgebaut hat. Aber wenn er dann das Go gibt, dann geht es eigentlich nur darum, wann ist es am günstigsten für das Militär anzugreifen. In diesem Fall hat man wohl auch bewusst erstens die Israelis vorgeschickt. Also Israel hat angefangen, die Amerikaner haben dann mitgemacht. Und zweitens, ganz offensichtlich auch, um dem Regime zu zeigen, wie wehrlos es ist, hat man nicht das Typische gemacht, also mitten in der Nacht anzugreifen, sondern am Morgen eines Tages bei vollem Sonnenlicht gab es die ersten Angriffe.
Das ist ja tatsächlich sehr, sehr ungewöhnlich. Und Israel, Sie haben es gesagt, hat angefangen und mobilisiert offenbar für den neuen Krieg rund 70.000 Reservisten. Ein israelischer Militärvertreter meint, die meisten gehören zur Luftverteidigung und zum Heimatschutzkommando. Eine stärkere Präsenz soll es auch an den Grenzen geben. Aus Israel heißt es auf die Frage, wie lange der neue Militäreinsatz dauern werde, so lange wie notwendig. Was ist hier realistisch?
Also zunächst mal muss man feststellen, die Taktik der Iraner, zumindest mal, was wir jetzt in der ersten Runde gesehen haben, ähnelt sehr der Taktik der Iraner in den letzten Tagen des 12-Tage-Krieges 2025. Da gab es nämlich tatsächlich eine wirkliche taktische Veränderung im Vorgehen. Am Anfang des Krieges haben die Iraner versucht, durch hunderte von Raketen und Drohnen das israelische Luftverteidigungssystem zu überwinden, indem man schlicht und ergreifend die ganze Sache saturiert mit zu vielen Zielen. Das hat wirklich nicht funktioniert. Einige der Raketen kamen durch, aber unglaubliche Mengen an Material gingen verloren. Dann am Ende und heute auch wieder hat man sich dazu entschieden, kleine Gruppen von ballistischen Raketen Richtung Israel zu schicken. Das sind die, die das Luftverteidigungssystem der Israelis nicht zu 100% abfangen kann. Aber wenn ich 3 Wellen von 3 Raketen schicke, alle 4, 5 Stunden verlassen die Israelis insgesamt im ganzen Land ihre Bunker kaum. Das heißt, die israelische Wirtschaft kommt komplett zum Erliegen. Und das in der Situation, in der die israelische Wirtschaft ohnehin schon komplett gestresst ist. Denn seit 2,5 Jahren gibt es Krieg, seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und israelische Zivilisten am 7. Oktober 2023. Was auch heißt, Hunderttausende von Reservisten tun Militärdienst und sind nicht am Arbeiten. Das heißt, man hat schon ohnehin ein wirtschaftliches Problem. Und wenn es jetzt den Iranern gelingen sollte, und wir reden hier von Tagen, wahrscheinlich mehr als einer Woche, wahrscheinlich sogar mehr als zwei Wochen, die israelische Wirtschaft mehr oder weniger komplett zum Erliegen zu bringen, dann wird es Milliarden kosten und ein ernsthaftes Problem werden, auch wenn der Netanyahu, der bei Erfolg natürlich auch auf die Wahlen in Israel im Oktober zielt und hofft, dass er da dann seine Wiederwahl mit garantieren kann. Aber wenn die Wirtschaft bis dahin komplett zerrüttet ist, dann sieht es auch schlecht für Netanyahu aus.
Und lassen Sie uns noch mal den Blick ein bisschen weiten. Ist der Iran denn noch eine Macht im Nahen Osten? Das Land hat zuletzt ja an Einfluss verloren. Also welche Länder sind denn noch an der Seite von Teheran?
Ja, also mit dem Fall des Assad-Regimes ist der wirklich letzte Alliierte gefallen. Natürlich ist Katar in der Position, wo man versucht, hier neutral plus pro-iranisch zu sein. Aber wirklich Verbündete gibt es keine in dieser Region. Natürlich gibt es enge Beziehungen zu Russland und zu China. Es gab auch noch mal einen Vertrag vor ein paar Wochen, in dem Russland vertraglich zugestimmt hat, hier noch mal neue Luftverteidigungssysteme zu liefern. Die sind aber noch nicht im Land. Und das Statement aus dem Kreml heute ist sehr bezeichnend. Man verurteilt mit den schärfsten Tönen diese illegale Attacke der USA und der Israelis und bietet an, zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln. Also lassen die Russen erneut die Iraner hängen. Keine Versprechen über Waffenlieferung, keine Drohung gegenüber die USA. In China das Gleiche. Heute Nachmittag wird es noch eine Sicherheitsratssitzung geben, auf Bitten sowohl der Iraner als auch von Frankreich. Auch da wird es natürlich mit warmsten und schärfsten Worten verurteilt werden von Russland und China. Aber tatsächlich aktive Hilfe oder ein Drohnen, dass die Amerikaner hier sich in Bedingungen begeben, die außerhalb der Region dann gefährlich werden können, gibt es von keinen Seiten. Die Chinesen haben kein Interesse, so wichtig ist der Iran dann auch nicht. Das ist ein billiger Öllieferant, aber sie haben ja auch Russland, der ihnen billig Öl verkauft. Und Russland braucht jede Patrone in der Ukraine, um die Front halten zu können. Also insofern, das islamische Regime im Iran ist tatsächlich diesmal ganz alleine. Die Proxys sind so schwach wie nie. Die Israelis haben gestern noch mal Hisbollah-Installationen im Libanon angegriffen. Die irakischen schiitischen Milizen wurden heute Morgen durch die Amerikaner angegriffen. Die Houthis haben ein Statement erlassen, in dem sie mit schärfsten Tönen den Angriff verurteilen, aber auch nichts wirklich konkret ankündigen. Also der Iran ist tatsächlich, das Regime ist alleine.
Sie haben die Proxys angesprochen, vielleicht nur noch mal zur Erklärung, also die Stellvertreter des Iran. Sie haben es ja erklärt, Hisbollah, Hamas, Houthis etc. Also dann abschließend die Frage, wie groß ist denn Ihrer Meinung nach die Sorge, wie groß ist die Gefahr, dass es zu einem Flächenbrand kommen könnte?
Also klar ist, die Taktik des iranischen Regimes ist, hier die Regionalstaaten in diesen Krieg hineinzuziehen. Araghchi, der Außenminister des Iran, hat wohl mit allen Regierungen in der Region telefoniert und gesagt, wir greifen nur Militärbasen an und nicht euch. Aber es gab einen Drohnenangriff auf den zivilen Flughafen von Kuwait vor ein paar Stunden. Also auch das Versprechen der Iraner wurde nicht gehalten. Alle Staaten haben sich bislang das Recht vorbehalten, zurückzuschlagen, die angegriffen worden sind. Also Kuwait, VAE, Katar und Jordanien, aber ist nicht getan und sehen offensichtlich die Sache, das ist eine Sache zwischen den USA und Israel. Wir lassen uns hier nicht reinziehen. Jetzt ist abzuwarten, ob diese Zurückhaltung auch andauert.
Sagt Hans-Jakob Schindler. Besten Dank für das Gespräch. Dankeschön nach New York.
Vielen Dank. Schöne Grüße zurück nach Berlin.
Ja, soweit unsere Breaking News Folge. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und hoffe, meinen Anschlussflug zu bekommen. The White House gibt es dann wie gewohnt spätestens am Dienstag wieder.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.